Ja, mich hat es gerade sehr berührt. Wenn die Sterne geschaffen worden sind, um Gott anzubeten, will ich es auch tun. Dann bin ich fest entschlossen zu sagen, ja, das will ich. Ich will dich anbeten. Ich war jetzt auch die Woche beim Peter Heckel, habe ich vorhin dran gedacht, weil die Evis erzählt hat. Und ich bin so ermutigt wieder weggefahren. Also der Peter ist unser ältestes Mitglied, der ist 80 Jahre alt, haben wir dieses Jahr gefeiert. Der Peter, also zumindest seit ich in der Stadtmission bin, ist er immer da. Sonntag für Sonntag war immer hier in der Stadtmission, bis er irgendwann nicht mehr konnte, im Krankenhaus war und jetzt mittlerweile ist er im Seniorenheim und er kann auch mittlerweile nicht mehr aufstehen, er kommt nicht mehr hoch und er ist auch im Kopf teilweise, also er vergisst Dinge und weiß es nicht mehr. Und ich habe ihn besucht, ich habe ihn zum Beispiel gefragt, und wie sieht es aus an Heiligabend, habt ihr einen Gottesdienst hier im Haus? Da meint er, das weiß er nicht, er ist erst seit 2 Stunden hier. Ja. Und dann meint er zu mir, er kann ganz schwer reden, aber er meinte so, mein Glaube hat sich ganz schön verändert in letzter Zeit. Dann habe ich gedacht, na, das glaube ich. Habe ich so gedacht, ne, da, wenn man dann rumliegt und irgendwie hat man auch Schmerzen, dass man dann so ins Zweifeln kommt und ins, Herr, was soll das hier alles? Und dann sage ich, ja, erzähl mal, wie hat sich denn dein Glaube verändert? Und er sagt, das war so typisch Peter. Jesus steht jetzt bei mir an erster Stelle. Ja, das ist voll aus ganzem Herzen. Ja, Jesus ist bei mir der Wichtigste. Das hat der Peter früher gesagt, wenn ich mit ihm unterhalten habe, und das sagt er heute immer noch. Fest entschlossen, ja. Ja, wir feiern Weihnachten, also heute für den Advent, und dann geht es schon los in die heiße Phase der Weihnachtszeit. Und Weihnachten ist auch ja, ist dieses Ja Gottes zu der Welt. Ja, dieses Ja, für euch komme ich in diese Welt. Voll und ganz Ja. Heute Morgen geht es um diese 2 Wörtchen, Ja und Nein. Es sind relativ klare Worte, die sind auch klar voneinander abgegrenzt. Grundwortschatz, jedes Kind muss lernen, Ja oder Nein zu sagen. Und das Besondere bei Ja oder Nein ist, beide Worte sind kristallklar. Ja? Ob du Ja sagst, ist klar, was du meinst. Wenn du Nein sagst, ist auch klar, was du meinst. Und heute geht es darum, dass wir diese Wörtchen manchmal zusammenlegen wollen. Ich habe hier euch mal ein Bild, seht ihr schon, genau. Und die jetzt oben, liebe Grüße, ihr habt jetzt einen Vorteil, ihr seht es messerscharf, also gestochen scharf, dieses Bild. Ihr seht es vielleicht nur in den ersten Reihen. Könnt ihr es erkennen? Inge, kann man das sehen, ja? Also dieses Ja mischen wir mit einem Nein. Und ihr seht hier lauter, also wer sehen kann, lauter so kleine Neins sind hier. Kann man testen, wie gut die Augen noch funktionieren. Also ich konnte es nicht lesen von hinten. ja, wir sagen ja, aber eigentlich so klein gedruckt nein. Und es ist so ein Jein. Ja. Wir schaffen das, 2 Dinge zu mischen, die überhaupt gar nicht mischbar sind. So wie wir das schaffen, wenn wir einen Salat anmachen, tatsächlich Essig und Öl zusammen zu mischen. Und es passt einfach nicht, es mischt sich auch nicht so richtig. Schmecken tut es trotzdem. Aber wenn ich Ja und Nein zusammenmische, ist es noch nicht mal richtig genießbar. Wenn ich jemanden frage, hey, kannst du mir mal helfen? Nein. Vielen Dank für nichts. Wir sagen Ja, vielleicht weil wir nicht enttäuschen wollen, vielleicht weil wir schon immer Ja gesagt haben an dem Punkt, aber eigentlich ist in unser, nein, ganz viele Neins. Eigentlich nicht. Ich mach's halt. Ich mach's halt, weil sonst keiner macht. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, ja. Heißt so viel wie Jein mit starker Tendenz zum Nein. Ich höre dir schon zu irgendwie. Es ist nichts Schönes. Ein Jein ist eigentlich gar nichts Schönes. Und darum geht es heute. Es geht um Gottes Ja zu uns. Dass Jesus sagt, ich komme in diese Welt. Und dieses Menschwerdung ist nicht so ein Jein, schauen wir mal, was ich hier vorfinde. Sondern es ist Gottes volles Ja zu dir, zu mir, zu dieser Welt. Und ich möchte einen Bibeltext vorlesen, der ist ungewöhnlich in der Adventszeit und findet sich trotzdem in der Perikopenreihe der evangelischen Kirche. Da gucke ich manchmal rein, weil die mir immer so Tipps geben, was gerade vielleicht ein toller Text sein könnte. Und er steht in 2. Korinther, Kapitel 1, ab Vers 16. Von euch aus, also ihr redet mit den Korinthern, von euch aus, den Korinthern wollte ich nach Mazedonien reisen, aus Mazedonien wieder zu euch kommen und mich von euch geleiten lassen nach Judäa. Paulus erzählt seine Reisepläne. Ja, er sagt, ich wollte eigentlich jetzt zu euch kommen, danach nach Mazedonien, danach von euch mich wieder begleiten lassen woanders hin. Bin ich etwa leichtfertig gewesen, als ich dies wollte? Oder ist mein Vorhaben fleischlich, also menschlich, sodass das Ja, Ja bei mir auch ein Nein, Nein ist? Also auch damals gab es schon dieses Ja, Ja, Nein, Nein. Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, also Jein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja, darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. Gott ist aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Soweit der Text. Die Situation ist die, dass die Korinther von Paulus hören, jetzt kommt er doch nicht. Ja, typisch, typisch Paulus. Erst große Sprüche, ich komme vorbei und ich bringe euch ganz viel mit und ich ermutige euch und es wird eine gute Zeit und wir können uns auch mal reiben an manchen Punkten. Ich komme. Und die Korinther, alles vorbereitet, die Flyer sind gedruckt, wir machen eine Bibelwoche, das ziehen wir ganz groß auf. Gell? Und dann kurz vorher sagt Paulus, kann ich kommen. Und dann auch noch mit Gründen, wo man sagt, naja, sei halt wenigstens ehrlich. Also diese Ausreden und das brauchen wir nicht. Die Korinther waren enttäuscht. Nicht alle. Aber es gab manche in Korinth, die den Paulus total kritisch beleuchtet haben oder beobachtet haben. Er sagt, ja, das ist so ein Typ, der redet immer groß, aber irgendwie ist es doch ein Schwächling. So auch hier. Warum kommt Paulus denn nicht? Das erklärt er jetzt hier im Anschluss. Und ich kann euch das nur ganz kurz erzählen, so wie ich den Paulus verstehe. Es gab eine Zeit in seinem Leben und da ist jetzt der 2. Korintherbrief entscheidend. Jetzt nicht der hier, das ist auch der 2., aber es ist eigentlich der 3. Es ist einer noch dazwischen, der uns nicht überliefert worden ist. Und der nennt sich der sogenannte Tränenbrief. Wir wissen, dass es ihn gibt, weil Paulus hier selber davon spricht, dass er den geschrieben hat. Wir kennen den aber nicht. Es ist ein Brief voll mit Tränen, voll, wo Paulus seine Angst auch äußert, wo Paulus die Gemeinde in Korinth in die Pflicht nimmt und sagt, steht hinter mir, unterstützt mich. Uns geht es jetzt hier echt nicht gut, wir kommen an die Grenzen unserer Kraft. Und dass Paulus jetzt nicht kommt, ist die Folge dessen, dass er sagt, ich habe gerade nicht die Kraft. Ich weiß, wenn ich zu euch in Korinth komme, dann brauche ich Kraft. Weil ihr seid eine herausfordernde Gemeinde. Weil ihr stellt Fragen. Ich kann zu euch nicht einfach kommen und dann haben wir Zeit zusammen und essen und es ist schön und wir ermutigen uns gegenseitig, sondern ich weiß, das wird mich viel kosten. Und die Kraft habe ich gerade nicht. Wie will ich euch ermutigen, wenn ich selber weine? Wie soll das gehen? Deswegen sagt Paulus hier aus ganzem Herzen, nein, ich komme nicht. Es tut ihm aber trotzdem sehr leid, weil er es ja versprochen und angekündigt hat. Und da steht jetzt so im Raum die große Frage, ja, ja, nein, nein. Paulus, du bist auch so ein Jein-Typ, ja? Hältst dich nicht an das, was du versprochen hast. Und Paulus, er macht was Tolles. Er verteidigt sich erstmal noch nicht, erstmal keine Erklärung, sondern erstmal macht er was anderes deutlich. Er sagt, bei der Treue Gottes, unser Wort an euch ist nicht Ja und Nein zugleich, dass es schon mal gleich klar ist. Denn der Sohn Gottes. Also jetzt guckt er auf Jesus. Lass uns erstmal auf Jesus schauen. Wir sind Christen und bevor wir uns irgendwie in irgendwie Gelaber verlieren. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, völlig egal durch wen, durch uns, der war nicht ja und nein, sondern das Ja war in ihm. Paulus sagt, egal was wir mit euch reden, ob wir über das Wetter reden oder über was wir morgen machen oder egal was, wir berufen uns auf Jesus. Und auch wenn wir euch das Evangelium verkündigen, dann immer, wir sagen ja. Wir machen es, es ist klar. Es ist keine Jein-Geschichte, die wir hier machen. Und das wisst ihr auch. Und jetzt, ihr alle kennt es auch, es gibt Menschen, die sind wirklich so Jein-Typen. Ja, da weißt du nie so ganz, wie du dran bist. Aber mal ehrlich, diese Menschen werden nie deine besten Freunde. Nie. Sondern du brauchst Leute als Freunde, die sagen ja. Ja zu dir. Ja zu einer Verabredung. Ja zu dem, was ihnen wichtig ist, was ihnen am Herzen liegt. Als Freunde suche ich mir Menschen, die leidenschaftlich sind und nicht Leute, die sagen, ja, ich weiß gerade nicht so. Gibt es auch solche Zeiten. Paulus sagt Christus. Er war ein Ja-Sager. Und zwar ein Ja ohne Wenn und Aber. Wenn Jesus sagt, ich komme auf diese Welt, dann sagt er Ja zu dieser Welt. Dann sagt er Ja zu allen Menschen. Dann sagt er Ja zu diesem Weg, den er auf der Erde geht, dem Weg bis ans Kreuz. Ja, schon als Jesus kommt, sagt er dieses Ja zu dieser Welt, Ja bis in den Tod. Ein größeres Ja als Ja bis in den Tod gibt es nicht. Es war Jesus, Jesu Ja. Bei uns ist es manchmal so, eigentlich oft, unser Ja ist ganz oft noch so, zumindest wenn und aber noch hinten dran. Ja, ich mache das, wenn. Ja, ich helfe dir. Ja, ich hole dich ab. Wenn du pünktlich unten stehst an der Straße, dann hole ich dich ab. Kann ich dich mitnehmen. Ja, ich liebe dich. Aber auch meine Liebe hat irgendwo Grenzen. Das ist doch menschlich, gell? Das ist gesund. Ganz schwierig. Ein volles Ja zu etwas zu sagen, ich weiß gar nicht, ob wir Menschen das überhaupt können, ob wir dazu in der Lage sind. Es gibt ja immer auch die Einschränkung, ja, wenn es dann passt und wenn die Umstände auch passend sind, so wie im Fall von Paulus. Er hat ein volles Ja, ich komme zu euch, zu den Korinthern und ich habe meine Reisepläne, aber dann kommt irgendwas dazwischen, was wirklich gewichtig ist. Uns Menschen fällt es ganz schwer, ja, danach kein Ja und Aber zu sagen und ich glaube, wir können es gar nicht. Aber Jesus kann es. Wenn Jesus ein Ja spricht, so wie Jesus vorhin, für uns alle hörbar, zur Sarah gesagt hat, ja, dann meint er das auch so. Davon bin ich überzeugt. Sonst würde ich mich nicht dahinstellen und ihr den Segen zusprechen, denn der Segen ist immer ein Ja. Ein Fluch ist das Gegenteil. Ein Fluch ist ein Nein, wenn ich immer Nein zuspreche. Ein Segen ist ein volles Ja. Und hier steht denn, auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Bei Jesus ist dieses Ja auch nicht nur ein Wort, sondern ein Ja ist dann wirklich ganzheitlich und da, wenn es auch sich im Tun äußert. Ich tue das Ja. Ich wende mich dir zu. Ich gebe für dich. Und das hat Jesus gemacht. Das Ja Gottes in der Geschichte hat einen Namen. Das Ja ist Geschichte geworden. Es ist Realität geworden. In Christus, jetzt kannst du mal weiterklicken, hat sich dieses Jein, dieses menschliche Jein, er hat heute eine andere Kraft. Es ist heute ein Ja. Und im Kleingedruckten steht auch Ja. Ja, 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 ja. Voll und ganz. Der Dichter Pfarrer Kurt Marti, der hat in einem Gedicht versucht, das Ja Gottes zu dir, zu mir, mal in Worte zu fassen. Und mich hat es irgendwie sehr berührt. Ich wurde nicht gefragt bei meiner Geburt. Und die, die mich geboren hat, die wurde auch nicht gefragt bei ihrer Geburt. Niemand wurde gefragt, außer dem einen. Und der sagte ja. Jesus ist das Ja auf alle Verheißungen. Auf alle Verheißungen, die Gott jemals gegeben hat. Wenn Gott gesagt hat, ich verheiße, dass es jetzt gleich mal Licht wird und hell wird, dann sagt Jesus ja und durch ihn ist es geworden. Wenn Jesus dem Abraham eine Verheißung gegeben hat, dann war Jesus daneben gestanden und sagt ja. Und ich kümmere mich darum, dass die Wirklichkeit wird. Und wenn Gott sagt, euch Israeliten bin ich treu, egal was es mich kostet, dann steht Jesus heute noch da und sagt ja. So ist es. Und wenn es heißt, dass ein Sohn geboren werden wird und der soll Immanuel heißen und in Bethlehem geboren werden, dann sagt Jesus ja. Weiß ich, was ich zu tun habe. Und wenn Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, dann sollt ihr wieder aufgerichtet werden, sagt Jesus ja. Auf alle Verheißungen ist Jesus die Antwort. Und zwar ein sattes Ja. Ohne Einschränkung, ohne Wenn und Aber. Und es ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Apropos Amen. Kurzes Wort, prägnant. Amen bedeutet für uns oft Gebet fertig. Gebet Ende. Man senkt nochmal den Kopf, um zu sagen, zum Glück ist aus. Jetzt überspitzt, gell? Aber Amen ist ein Wort, das in der Bibel ein ganz starkes Wort ist, ein ganz starkes Wort. Es bedeutet so viel wie fest, bombenfest, zuverlässig, treu, gewiss, darauf kannst du dich voll verlassen. Für uns ist Amen oft das Ende von einem Gebet, Abschluss. Amen nochmal am Ende des Gottesdienstes, nach dem Segen, Amen, letztes Wort, fertig. Bei Jesus war das Amen immer am Anfang. Wenn er was sagt, sagt er Amen, Amen, was Luther übersetzt mit wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und dann kommt erst der Text. Mit dem Amen beginnt für ihn was, weil er sagt, so jetzt fest, treu, zuverlässig, gewiss. Und dann sagt er, was fest, zuverlässig, treu und gewiss ist. Und wenn Jesus Amen sagt, dann weißt du, jetzt wird's wichtig. Und so ist das Amen auch in der Kirche eine Bestätigung des Echo. Wir haben es ans Ende gesetzt, kann man auch machen. Man kann auch am Ende sagen, fest, zuverlässig, gewiss. Es ist ein Echo auf das, was gesagt worden ist. Also wenn vorne jemand sagt, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sagt die Gemeinde Amen. Nein, sie sagt eigentlich Amen. Oder Hebräisch spricht man es aus Amen, also die Betonung auf die zweite Silbe. Amen. Dann klingt es auch viel offener. Wenn ich sage Amen, dann singt am Schluss ab. Amen, dann öffne ich mich. Dann sage ich, ja, so ist es. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Dreieinigen und der ist unter uns. Amen. Ich finde es ja schön, in der Liturgie ist es so fest verankert und ich habe das in der Kirche immer geliebt. Weiß nicht, kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr evangelisch seid. Allein Gott in der Höhe sei er, haben wir gesungen. Und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ich habe als Kind nicht verstanden, was wir da gesungen haben, aber ich fand es irgendwie immer ein schönes Lied. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat. Nun ist groß Friede ohne Unterlass. Alle Fehde, aller Streit hat nun ein Ende. Und dann singt man, ahahahaha, und so weiter. Amen. Amen. So ist es. Gott hat Wohlgefallen an uns. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Er hat Wohlgefallen an uns. Er ist uns zugewandt. Er liebt uns und aller Streit kann jetzt zum Ende kommen. Amen. Bestätigung. Ich war mal in Brasilien in so einer übelsten Pfingstgemeinde. Die hatten vorne so ein, das war so eine Bundeslade. Und daneben hatten die noch so eine Art Beichtstuhl. Und der Priester vorne oder der Pfarrer oder ich weiß nicht, wie der sich genannt hat, der ist auch in schönen Gewändern, also nicht lang, aber irgendwie schön, und ist um diesen um diese Bundeslade rumgerannt und hat irgendwas gebetet und geschrien. Und die Gemeinde musste immer sagen, Amen, Amen, Amen. Die mussten das bestätigen. Und mir war das too much. Ich war zum Glück ganz hinten. Ich habe gedacht, boah, das ist eine krasse Inszenierung. Da muss ich immer Amen, Amen. War mir echt zu viel. Bei uns in der Gemeinde würde das komisch kommen, ja, wenn ich euch immer auffordern würde. Und es gibt ja auch die Pfingstpastoren, die, wenn sie predigen, immer so das fordern von der Gemeinde. Amen. Die als Frage, ist es so? Gewiss, wahr? Und die Gemeinde muss antworten, Amen. Und wenn der Pastor zu wenig Feedback hat, wenn das zu leise zurückkommt, wenn er das bei uns machen würde, der würde immer kleiner werden. Amen. Kultur. Es ist völlig egal, wie laut man das ausspricht. Aber unsere Tradition ist sehr verinnerlicht, pietistisch. Ja, wir sprechen das Amen schon auch, aber wir sprechen es nach innen, ja, nach ganz tief. Aber es lohnt sich, das auch auszusprechen. Ist egal, wie laut. Aber ich habe mir das angewöhnt, wenn jemand betet, dass ich danach Amen, Amen. Dass ich es bestätige und zwar mit einem offenen Amen. So ist es, so soll es sein. Dass ich beim Segen danach sage Amen. Dass ich im Gebet, wenn jemand betet, sage ja, ja. Ich bestätige das so für mich. Ja, ich stehe da dahinter. Das ist auch mein Gebet. Amen. Bei uns ist mir das oft too less. Ein bisschen too less, diese Bestätigung. Denn in dem Amen, auch in der Gemeinde, auch in der evangelischen Kirche, in der Liturgie, hat dieses Amen die Bedeutung von, ich schöpfe diese Gewissheit, ich, wieder neu, Amen, so ist es. Und ich nehme dieses Amen, diese Gewissheit, nehme ich wieder mit in die Woche. Ja, so ist es. Amen. Jesus ist das große Amen. Steht in der Offenbarung, das sagt, Offenbarung 3, Vers 14, der Amen heißt, Jesus heißt sogar Amen. Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Wenn irgendjemand Amen, ja, fest und zuverlässig heißen kann, dann ist es Jesus. Er ist der Amen. Und wir sprechen als Echo. Ja, Amen. So ist es. Amen ist der Startschuss in ein Leben, das mit Gott rechnet. Amen ist der Startschuss in ein Leben, das mit Gott rechnet. Dieses Ja, damit will Jesus uns auch anspornen und anstacheln heute Morgen. Dieses adventliche Ja, dieses Ja, ich komme bald. Wir sprechen Amen, ja, komme bald. Ende der Offenbarung. Er will uns anspornen zu sagen, hey, wo sprichst du ein deutliches und klares Ja in deinem Leben? Mir ist aufgefallen, ich habe viele Bereiche in meinem Leben, da spreche ich so ein Ja, aber meine auch Nein und eigentlich ist es so ein Jein. So ein In welchem Bereich in deinem Leben hast du ein volles Ja? Und sagst du, ja, dafür würde ich alles geben. Dafür setze ich mich ein. Dafür schlägt mein Herz. Und mir kommt es manchmal so vor, dass wir im Berufsleben zu allem Ja und Amen sagen müssen, immer dastehen müssen, alles geben müssen, voll Stoff, dass in unserem Privatleben und in dem anderen das Ja zur Familie vielleicht noch reicht, aber wir zu nichts anderem mehr ein volles Ja finden, weil wir so ausgelastet sind, weil im Beruf so viel gefordert wird von uns. Aber wo haben wir ein Herz, was leidenschaftlich für etwas schlägt? Dieses Jein, dieses Ja, es ist mir wichtig und Nein, so wichtig ist mir es doch wieder nicht. Das bringt uns in eine ganz blöde Leidenschaftslosigkeit. In eine, boah, ja, aber anstrengend irgendwie. Ich mach's halt. Und ich habe gemerkt, ich will ein Mensch sein, der leidenschaftlich ist. Ich kann nicht in allem leidenschaftlich sein. Ich kann nicht für jeden leidenschaftlich sein, denn dann würde ich ausbrennen. Aber ich will etwas haben, wo ich sage, da gebe ich voll Stoff. Und wenn es mich viel kostet, aber da gebe ich voll Stoff. warum, was mir so wichtig ist, was mir so wertvoll ist, weil es sich lohnt, dafür zu kämpfen. Und weil ich in 2 Jahren auch noch dafür kämpfen würde, weil es immer noch so wichtig ist. Gott hat dir eine Leidenschaft ins Herz gelegt. Da, wo dein Herz brennt und schlägt. Und er fragt dich, Herr, so ein Ja? Sagst du ein Ja dazu? Weil bevor du ein Jein dazu findest, dann sag lieber Nein. Es ist ehrlicher, es ist für alle anderen auch besser. Die wissen nämlich, wie sie dran sind. Und die haben niemand, der sie in ihrer Leidenschaft behindert. Der ihre Leidenschaft hinterfragt. Ja, Jesu Ja ist ein volles und ganzes Ja. Und dieses Ja steht auch über deinem Leben. Dieses Ja ist so fest verankert. Es ist verankert an Weihnachten in der Krippe. Es ist verankert am Kreuz von Golgatha. Da ist dieses Ja so fest. Dieses Ja ist wie ein Tresor. Das kann niemand knacken. Keiner kann Jesus ein Nein entlocken an dieser Stelle. Jesus sagt auch Nein, gell? Er kann auch Nein sagen, aber nicht, wenn es um dich geht. Gott ist es aber, der uns festmacht samt euch in Christus. Der festigt uns in Christus. In Christus hinein steht hier im Griechischen. Der macht uns richtig immer fester in ihm. Und der uns gesalbt hat mit kostbarem Öl. Salbung ist was Wunderschönes. Also gibt es bei uns heute nicht mehr so. Jemand mit Öl, mit was kostbarem salben und sagen, du gehörst mir. Salbung heißt auch, jemanden zu Würden kommen lassen. Ich salbe nicht jemanden, der mir egal ist, sondern ich salbe nur jemanden, wo ich sage, ja, du sollst König werden, zum Beispiel damals. Denn ja, du sollst Priester sein, ja. Jesus salbt uns. Diese Segnung heute für die Sarah war auch wie so eine Salbung. Eine, du bist bei mir ganz hochgeachtet, hast Würde. Und versiegelt. Versiegelt in mir. Ein Siegel heißt, du gehörst mir. Kein anderer hat Anspruch auf dich. Und der uns in unsere Herzen als Anzahlung den Geist gegeben hat. Das ist ein schönes Bild, finde ich. Luther übersetzt ja mit Unterpfand. Ich habe das nie verstanden, der Geist als Unterpfand. Aber es ist wie eine Anzahlung. Du machst einen Kaufvertrag und dann sagst du, ich zahle dir jetzt schon mal einen gewissen Betrag. Alles muss ich erst von der Bank holen. Es dauert noch, aber ich zahle dir schon mal die Anzahlung. Und wer die Anzahlung gibt, der versichert damit, ich will diesen Kauf abschließen. Ich will dieses Ding haben. Ich gebe dir schon mal die Anzahlung. Damit heißt es ist bombenfest. Du kannst dich drauf verlassen, ich zahle auch den Rest. Ich will. Und so gibt Gott in unsere Herzen diese Anzahlung, den Heiligen Geist. Und wenn du den Heiligen Geist spürst in deinem Leben und wenn du ihn siehst, manchmal spürt man das, manchmal sieht man das, was Jesus gerade macht durch mich, dann weißt du, wow, das ist Gottes großes Ja. Heiliger Geist ist da in meinem Leben. Trotz allem, was ich falsch mache, und es gibt auch viele Zweifel, so ist Gott noch bei mir, liebt er mich noch? Wir sind ja immer am Zweifeln so schnell. Aber hey, der Heilige Geist ist die Anzahlung. Es ist Gottes Ja. Ich gebe schon mal die Anzahlung, aber du gehörst mir schon. Ich will dich. Der Rest kommt noch. Ja? Warte ab, das kommt bombensicher. Den Heiligen Geist gebe ich dir schon mal. Das Ja in dieser Welt ist manchmal zögerlich. Vielleicht sogar oft zögerlich. Dieses Ja hat immer auch ein Wenn, ein Aber, ein Nein, ein Jein, vielleicht. Und Jesus hat das volle Ja. Und deswegen wird es jetzt Weihnachten. Deswegen können wir das feiern. Deswegen ist es so ein Fest. Weil was gibt es Schöneres, als wenn dir jemand in die Augen schaut und sagt, ja, ganz im Herzen. Amen.